Früher hat die Südtribüne ja immer gesungen, Hurra, das ganze Dorf ist da. Ist jetzt so ein bisschen despektierlich, aber Stefan, wie ist eigentlich Bundesliga in Heidenheim? Ich war noch nie da, wie darf ich mir das vorstellen? Ist das anders?
Ja, wie ist Bundesliga in Heidenheim? Ich glaube, das ganze Dorf ist nicht da. Ein paar Einwohner mehr haben sie dann durchaus schon noch. Aber ja, ich glaube, 15.000 passen rein. Die waren selbstverständlich auch da. Die haben richtig Bock auf Bundesliga. Es ist natürlich jetzt nicht zu vergleichen mit dem Signal Iduna Park, das muss man schon sagen. Es ist deutlich kleiner. Alles sehr familiär, muss man auch sagen. Hm. Sehr nette Leute. Also ich bin gern da, auf der Ostalb.
Auf der Ostalb, sehr gut. Wir haben heute natürlich dann für euch den Rückblick auf das Spiel der Profis mit Stefan, denn ihr habt es schon mitgekriegt, er war da, hast ja auch das Netradio gemacht und die Stimmen eingeholt. Und auch wenn das hier eigentlich immer ein Rückblick aufs BVB-Wochenende ist, werden wir natürlich auch ein Stück weit vorausschauen auf das Champions-League-Spiel. Unsere Jungs haben jetzt gerade Abschlusstraining und fliegen dann nach Italien. Wir gucken auch auf die U23, die U19, die U17 und Handball und Tischtennis wurde auch gespielt. Also die volle Dröhnung von uns. Mein Name ist Christoph Böckamp.
Und ich bin Stefan Gabele.
Und jetzt geht's los.
Ihr hört den BVB-Podcast.
Ja, dann nochmal willkommen aus der BVB-Geschäftsstelle, weil nebenan unser Studio umgerüstet sind wir umgezogen in so ein kleines Kabuff. Vielleicht hört man es auch, weiß ich jetzt nicht, wir haben ziemlich gute Mikrofone, aber falls ihr so einen Hall hört, wir sind nicht im Gäste-WC von Borussia Dortmund, wir sind in so einem sehr kleinen Meetingraum und können von hier aus auf die B1 und auf das stürmische Wetter draußen gucken. Ja, stürmisch, weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt übertrieben ist zu sagen, das ist die perfekte Überleitung zum Spiel in Heidenheim. Wir fangen einfach mal mit den Schlagzeilen an. Ich habe ein paar zusammengesucht. Der Kicker schreibt, nach langer Überzahl, Dortmund siegt souverän in Heidenheim.
Die Ruhrnachrichten beispielsweise schreiben, BVB im Energiesparmodus zum 2:0 in Heidenheim.
Die Süddeutsche schreibt, Borussia Dortmund siegt in Heidenheim in Überzahl und ungefährdet mit 2:0.
Ja, und die Bild haut einen raus und nimmt Maxi Bayer auf und schreibt, Meisteransage von BVB-Star.
Ja, ich habe es zu Hause auf dem Sofa geguckt und ich habe gesehen, wie die Kollegen von Sky das natürlich sich genüsslich zurechtgelegt haben. Ne? Der macht da die Ansage, ich will deutscher Meister werden. Dann haben sie Gregor Kobel direkt danach gefragt, so, aha, das hat der gerade gesagt. Und dann sagt Greg, der ist ja auch ambitioniert, so, ja, soll er halt. Ne? Also ich kann es jetzt nicht wortwörtlich sagen, aber so ungefähr. Und dann kam halt noch Nico Kovac, hat ja nachher in der Pressekonferenz nochmal gesagt, so, ich erinnere noch mal, wie groß unser Abstand letzte Saison zu Bayern und zu Leverkusen war. Weiß ich jetzt nicht, ob er das machen muss.
Ja, aber man muss die Kollegen da so ein bisschen auch in Schutz nehmen, weil Maxi Bayer hat da was geliefert, weil dieses Spiel hat einfach nicht so wahnsinnig viel hergegeben. Das muss man auch sagen. Da werden wir gleich noch drüber reden und dann nehmen die das natürlich dankend auf und reden über diesen Meistersatz.
Ja, und noch dazu, du hörst ja von Fußballern oft immer dieses, ja, wir denken von Spiel zu Spiel und, genau. Und ich verstehe auch Nico Kovac, der sagt, nach dem dritten Spiel, da ist noch niemand aufgestiegen, abgestiegen oder Meister geworden. Völlig recht, dicken Strich drunter hat er recht. Es ist halt nur für Fans ist es immer schwierig, wenn du hörst, ja, wir konzentrieren uns auf den nächsten Gegner. Ich befürchte nur, so langweilig das auch klingt, das ist wahrscheinlich sogar wirklich die beste Methode, sich sozusagen mental vom Mindset her vorzubereiten, indem du einfach nur von Spiel zu Spiel zu Spiel zu Spiel guckst. Jetzt hast du halt so ein riesen Highlight gegen Turin und danach spielst du auf dem Sonntagabend gegen Wolfsburg. Na klar, also ich sag jetzt mal, da erzählen wir jetzt kein Geheimnis. Jeder Spieler wird sich wahrscheinlich mehr auf das Auswärtsspiel in Turin freuen. Trotzdem spielst du halt danach Bundesliga gegen Wolfsburg und das musst du auch gewinnen. Du musst mit genau demselben Mindset, mit genau demselben Elan reingehen. Und ich glaube, das war so ein bisschen Nico Kovac Sorge. Aber klar, alle haben sich gefreut. Hey, jetzt hat einer einen rausgehauen.
Ja, ja. Ja, und vor allem sind ja auch unterschiedliche Wettbewerbe, in die du mit unterschiedlichen Zielen vielleicht auch reingehst. Ne? Also deswegen ist das von Spiel zu Spiel denken sicher nicht das, was man immer gerne hört, aber letztendlich dann halt auch zutrifft. Und jeder, der vielleicht selber auf Fußball spielt, egal auf welchem Niveau, ich weiß nicht, ob die schon am zweiten Spieltag alle irgendwie an den Mai denken, ob dann Relegationen oder Meisterschaften möglich sind. Also,
ich glaube, die meisten denken von Kiste nach dem Bier zu Kiste Kiste nach dem Spiel zu Kiste nach dem Spiel.
Ja, das ist auch ein Ziel.
Ja, genau. So, komm, wir kommen zurück. Ich habe es gesagt, du hast Netradio gemacht mit Boris Rupert. Ich habe euch zugehört. Ihr wart auch anderthalb Minuten vor meinem Fernsehbild.
Na, Gott sei Dank.
Und ich fand so die entscheidenden Szenen haben eigentlich in den ersten, 21 Minuten, wenn man ganz genau ist. Also erstmal hast du diese frühe und wirklich gruselige Verletzung von Paccarada. Ich weiß gar nicht, was er jetzt letztlich hat, aber
ich stand in der Mixzone danach mit der Heidenheimer Legende Marc Schnatterer zusammen. Der meinte, Kreuzbandriss.
Ja, es sah wirklich nicht gut aus. Also er bleibt halt so im Rasen hängen und dann so eine ganz fiese Kniestellung. Ja.
Ganz bitter für den Jungen, weil der kam neu aus Köln.
Genau.
Hat da 10 Minuten gespielt oder so und ist jetzt direkt raus. Also das ist, lief nicht alles so ideal für die Heidenheimer, kann man sagen.
Genau, lief nicht alles so ideal und dann hast du halt die rote Karte, Zivzivaatze, 21. Man merkte euch auch an, ihr wart euch erstmal so ein bisschen so unsicher, so, buh, war das jetzt rot? Keiner beschwert sich. Und also im Fernsehbild, du merkst halt relativ schnell, okay, er kommt zwar von der Seite, aber halt offene Sohle überm Knöchel, kannst du da nichts machen. Ne? Also
das wir hatten kein Fernsehbild, deswegen ist es die erste Wahrnehmung und die war auch, ich habe nach links geguckt, da saß Boris, rechts neben mir Kevin Pinnow von den Ruhrnachrichten und wir waren uns alle nicht so richtig sicher, bis du uns dann dankenswerterweise geschrieben hast, ja, ja, geht schon in Ordnung, kann man machen. Und ich glaube, wenn man dann auch nochmal die Reaktion von Steve Zivaatze auch anguckt, der sich ja gar nicht beschwert, sofort auch Hände vors Gesicht und weiß, was er da getan hat.
Ja, ja.
Also
erhebt, das denke ich immer schon, ne? Der sitzt noch auf dem Hosenboden, Matcher rollt sich neben ihm und erhebt schon die Hand so, oh ja, okay, genau. Schiri, ich habe ihn getroffen, da weißt du schon, ja, du hast ihn nicht nur getroffen, Junge. Und danach hatte ich so ein bisschen das Gefühl, haben die Heidenheimer relativ schnell gecheckt, der Adeyemi hat schon gelb, lass uns versuchen, ob wir hier noch einen vom Platz schicken, oder? Also ich weiß nicht, was, habt ihr das auch, weil ich habe meine, dieser eine Schubser da, bevor die Ecke ausgeführt hat, die haben ihn ja provoziert, dass er, ne, es ist, klar, es ist ja ein BVB-Podcast und ist jetzt ein bisschen populistisch, aber weil du gerade sagst, wenn du schon mal Fußball gespielt hast, die haben 100% gesagt, wen von denen kriegen wir denn noch vom Platz runter? Total. Und dann gingen alle Finger auf Karim Adeyemi.
Und ja, der bietet ja auch hin und wieder mal was an.
Ja, genau, man merkt ja auch, Richtung, wie die Jungs ihn nach diesem Schubser auch ins Gebet genommen haben und sagen, Junge, wenn du es noch nicht verstanden hast, die wollen dich hier als Nächsten in die Kabine schicken. Aber war alles cool. Also alles muss man sagen, ist er gut mit umgegangen. Apropos gut mit umgegangen. Der BVB spielt also fast 70 Minuten 11 gegen 10. Haben sie es gut gemacht, deiner Meinung nach?
Haben sie es gut gemacht. Sie haben, und das fand ich, war schon dann auch sehr wichtig und dann auch am Ende der absolute Knackpunkt in diesem Spiel, recht schnell ja nach dem Platzverweis auch das Tor geschossen.
Ja.
Wo du auch schon bei Heidenheim gemerkt hast, boah, da war schon bei 11 gegen 11 nach vorne recht wenig da und der Ansatz sehr defensiv, natürlich mit Zivzivaatze als Anspieler vorne, der ist ihn dann weggebrochen. Das war ja dann nur noch defensiv. Und mit dem 2:0 kurz vor der Pause, ich habe mich da ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt und dann direkt schon gesagt, okay, das Ding ist durch, hier passiert nichts mehr, weil ich in keiner meiner Fantasien mir irgendwie vorstellen konnte, dass Heidenheim hier nochmal irgendwie ein Tor schießen soll.
Deswegen, im Endeffekt hast du recht gehabt.
Im Endeffekt habe ich recht gehabt, ja. Deswegen fand ich die Phase nach dem Platzverweis bis zur Pause mit diesen beiden Toren, die auch beide sehr schön herausgespielt waren, die fand ich sehr gut. Die zweite Halbzeit, schwierig. Also ich hätte mir schon ein bisschen mehr gewünscht, ein bisschen mehr Torgefahr, ein bisschen mehr Spiel über außen. Andererseits, du hast es vorhin schon gesagt, die Mannschaft ist auf dem Weg nach Turin, da steht morgen das erste Champions-League-Spiel an, kommen wir auch noch drauf. Nicht der einfachste Gegner, den man da auswärts zum Start bekommen kann. Und wenn du da vielleicht schon mal den einen oder anderen Gang auch zurückschälst, um dann eben auch Kräfte zu schonen und weil, nochmal, dass Heidenheim da noch Tore schießt, haben die Jungs wahrscheinlich auch gesehen, dass das nicht mehr passieren wird.
Ich finde, ihr habt im Netradio einen schönen Satz gesagt. Habe ich auch sofort auf dem Sofa gedacht, ja, genau das beschreibt es. Und zwar, Heidenheim brauchte in der zweiten Halbzeit oft halt nur die Ketten ein bisschen nach links und rechts schieben, weil ne, das ist jetzt auch ein Pro- und Kontra-Argument eigentlich gleichzeitig, weil der BVB einfach oft den Ball hat laufen lassen. Nur dann eben so gemacht, dass du jetzt nicht wirklich sagen kannst, sie haben sie auseinandergezogen, sondern sie haben sie immer von links nach rechts, von rechts nach links geschickt. Prinzipiell ja kein Problem. Solange du keinen schlimmen Fehlpass spielst und hochstehst, hast du den Ball. Hast du Ballbesitz, keine Ahnung, noch und nöcher. Also was soll passieren? Deshalb, ich war so ein bisschen hin und her gerissen. Merkte man auch Greg nachher an, der ja so ein bisschen gesagt hat, so in der zweiten Halbzeit haben wir schon viel verwaltet. Andererseits, jetzt mal ganz im Ernst, das ist doch eigentlich schon fast ein Geschenk, wenn du weißt, du spielst nach einem Bundesliga-Auswärtsspiel 3 Tage später auswärts in der Champions League bei einem bärenstarken Gegner und kannst in Anführungsstrichen die zweite Halbzeit im dritten Gang, im Sicherheitsmodus fahren.
Ich würde sogar sagen, es war noch der vierte oder so. Also es war wirklich, ja, das Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Und die Hürde war halt nicht sehr hoch. Und ich glaube, die Heidenheimer, das hat der Frank Schmidt auf der PK dann auch nach dem Spiel gesagt, denen ging es auch in erster Linie darum, jetzt nicht hier noch ein drittes, ein viertes, ein fünftes zu kriegen. So diese zweite Halbzeit sagt man dann auch ganz gerne, nicht zu verlieren. Das ist ihnen gelungen. Er hat dann Conte gebracht, vorne rein, ein schneller Spieler. War, glaube ich, irgendwann eine Zeit lang einer der schnellste Spieler der Bundesliga sogar.
Genau.
Und das hat man auch in ein, zwei Situationen gesehen, dass der da schon auch mit Tempo, so, ne, wenn es hinten, wir standen ja sehr hoch, das haben wir Boris vor allem im Netradio sehr häufig angesprochen, dass er fand, dass wir sehr hoch standen. Und wenn du da natürlich mal dazwischen gehen kannst, wie bei diesen ein, zwei Situationen mit Tempo umschalten, kommst du vielleicht nochmal zu deiner Abschlusschance, wie Ibrahimovic da mal hatte, Mitte der zweiten Halbzeit. Aber ja, alles in allem souverän runtergespielt, kräht heute keinen Hahn mehr danach. Drei Punkte geholt, keins kassiert, zwei geschossen.
Ja, und ich meine, wenn du siehst, aus dem ganzen Spiel ist ein Spieler von den 22 auf dem Feld in der Kicker-Elf des Spieltags. Hast du eine Idee, wer?
Ich würde sagen, der auch zur Dopingprobe musste, Felix Metscher.
Den hätte ich da auch gesehen. Sie haben aber Maxi Arnold in die Kicker-Elf, wahrscheinlich weil der ein Tor geschossen hat im Unterschied zu Felix Metscher. Nee, ist tatsächlich der Torwart von Heidenheim, Ramay.
Ah, ja, okay. Ja, gut, macht Sinn, weil den hat Frank Schmidt auch gelobt und ja, auf den können wir uns ja vielleicht auch freuen. Ne?
Ja, genau. Also das wurde ja mehrfach erwähnt, sodass das ja ein Spieler ist, der uns gehört. Komisches Wort irgendwie, ist aber so. Ich finde, der hat schon auch echt Werbung in eigener Sache betrieben, weil er wurde unterschiedlich geprüft, auf der Linie im Rauslaufen und er hat eigentlich jede Prüfung gemeistert. Ne? Also oder total. Hast du irgendwie, nee, würde ich auch sagen. Also,
ein, zwei Mal dachte ich beim Rauskommen so ein bisschen, da kann er sich noch Spielpraxis und Erfahrung ein bisschen holen, ne, bis er dann bei uns aufschlägt.
Ja.
Aber ansonsten, ja, ist das ein guter Mann.
Hat noch ein bisschen Zeit. Gut, und am Ende kommen laut Opta 17 Torschüsse beim BVB zusammen. Ich würde auch sagen, Heidenheim kann sich nicht beschweren, wenn der eine von Chukwuemeka, Bayer, den da so ein bisschen verzieht. Und dann natürlich hat Felix Metscher, den hast du viel gelobt, noch eine große Chance. Ich habe bei Metscher mal geguckt, der hat alle Zweikämpfe laut Opta-Statistik gewonnen. Alle Dribblings erfolgreich, gut, waren zwei. Und meiner Meinung nach, wie gesagt, hätte auch ein Tor schießen müssen. Ich würde mit dir aber ganz gerne noch über einen Spieler reden, über Maxi Bayer, der gefühlt vielleicht auch durch die Nachnominierung bei der Nationalmannschaft, so Marco Reus hätte früher gesagt, im Flow ist. Wie siehst du das?
Ja, absolut. Ich meine, das hat er auch in der Mixzone dann danach gesagt bei den Kollegen der schreibenden Zunft, dass ihn diese Nominierung schon auch nochmal so ein bisschen auch gepusht hat. Und er hat ja auch da seine Einsätze bekommen dann beim DFB. Und also er hatte schon Bock da auf seiner Seite und das Tor, klar, den muss er nur noch reinschieben, aber insgesamt fand ich das schon einen sehr ansprechenden Auftritt.
Ja, fand ich auch. Bewegt sich gut da. Also ich finde es immer super, einen zu sehen. Also ein BVB-Spieler, wo du das Gefühl hast, der Akku geht nie alle. Das ist sowas, ja. das ist genau das, was Borussia Dortmunds Fans sehen wollen.
Also, aber noch mit Luft nach oben.
Absolut. Ja, genau. Wäre ja schlimm, wenn er kein Entwicklungspotenzial mehr hätte. Noch ein paar Zahlen für euch, falls ihr die nicht alle mitbekommen habt. Also natürlich, ne, der BVB jetzt Tabellenzweiter hinter den Bayern. Seit 11 aufeinanderfolgenden Bundesligaspielen ungeschlagen. Also 9 Siege, 2 Unentschieden. Holte damit 29 von möglichen 33 Punkten. Übrigens kein Team in dem Zeitraum besser als Borussia Dortmund. 34 Tore in 11 Spielen. Das hat mich überrascht, sag ich dir ganz ehrlich. Also das sind über 3,09 Tore im Schnitt, wusste ich gar nicht. Und 13 Gegentore in 11 Spielen, also ein bisschen mehr als ein Treffer pro Spiel. Die Mannschaft läuft unter Kovac durchschnittlich übrigens auch 4 Kilometer pro Spiel mehr als vorher. Das ist jetzt ein Wert, der überrascht mich nicht so. Wir alle gucken im Training zu, wie viel die laufholzen müssen. Also die Grundfitness.
Aber weil du es gerade vorliest, man hat ja auch immer so ein bisschen das Gefühl, ja, es schwingt trotz dieser Zahlen immer so ein bisschen was Negatives mit, wenn es auch um Borussia Dortmund geht. Aber wenn man sich das mal so durchliest und vor Augen hält, könnte man einfach auch mal sagen, ja, läuft bei uns.
Ja, ich habe interessanterweise gestern, also wenn ihr das hört, ist Dienstag, aber wenn wir es aufnehmen, ist Montagmittag, gestern bei der Kommunalwahl in meinem Dorf einen glühenden BVB-Fan und Dauerkarteninhaber getroffen. Nachdem er mir erzählt hat, ob er nach Kopenhagen will oder nicht, haben wir halt auch mal so über die Situation gesprochen. Man merkt immer so, der zumindest traute dem Braten noch nicht so richtig. Ne? Der sieht die Entwicklung, der ist ne, positiv gestimmt, aber begeistert ist er noch nicht. Ne, der braucht noch so, ich glaube, der braucht noch so ein, zwei Spiele, um dann dem Ganzen so vollends zu trauen. Und ne, ich meine, deshalb wollen wir jetzt ein bisschen auch vorausschauen gleich noch. Die nächste große Hürde, so ein echter Test kommt ja auf uns zu. Aber ich fände es unfair, wenn du hier schon sitzt. Du hast nach dem Spiel in Heidenheim mit Maxi Bayer und mit Karim Adeyemi gesprochen. Nee, und
mit Waldemar Anton. Und mit Karim Adeyemi.
Um Gottes Willen, habe ich denn hier Maxi Bayer aufgeschrieben? Nee,
nee. Ich wollte mit ihm sprechen, ja. Aber dann meinte der liebe Kollege Sven, hey, der hat schon so viel und du weißt ja, wie gern er spricht. Und eigentlich wollte ich mit Felix Metscher sprechen und mit Maxi Bayer. Der eine hat zu viel gemacht, der andere musste zum Doping. Dann standen Karim Adeyemi und Waldemar Anton.
Hast du den geschnappt?
Auch nicht schlecht.
Ja, bei Maxi Bayer sind die Interviews immer schnell vorbei.
In der Tat.
Ja, okay. Also ich habe keine Ahnung, warum ich Maxi hier aufgeschrieben habe. Aber ihr hättet es ja eh jetzt gleich gehört, dass die Stimme nicht die von Maxi Bayer ist. Also hier kommen Waldemar Anton und Karim Adeyemi, die gesprochen haben mit Stefan Gabel.
Waldi, ein souveräner Auswärtssieg in Heidenheim. Stimmst du mir zu?
Ja, auf jeden Fall. Erste Halbzeit haben wir es gut gemacht. Auch mit 11 gegen 11 haben wir es gut gemacht. Dann die rote Karte spielt uns natürlich in die Karten. Es ist gut gewesen in der ersten Halbzeit. Wir haben durchs Zentrum die Räume versucht zu finden, in die Tiefe gespielt, hatten ein paar Chancen. Gehen wir dann mit 2-0 in die Halbzeit. Ja, und zweite Halbzeit haben wir dann ein bisschen das Spiel so ein bisschen laufen lassen, will ich sagen. Ist natürlich irgendwie auch normal im Kopf, dass man da ein paar Prozent vielleicht weniger macht, aber nichtsdestotrotz haben wir es dann am Ende gut verteidigt, souverän verteidigt. Hätten uns natürlich ein paar mehr Torchancen rausspielen müssen. Daran müssen wir arbeiten, dass wir vielleicht mehr Bälle in die Box bringen, aber ja, das werden wir besprechen, aufarbeiten. Im Großen und Ganzen sind wir zufrieden und nehmen die 3 Punkte gerne mit.
Es ist nicht einfach hier zu spielen und ja, heute war, glaube ich, sehr, sehr gut. Wir haben alles gegeben, haben 2 Tore gemacht, kein Tor kassiert, alles, was wir uns vorgenommen haben.
So ein Platzverweis kann ja immer was Gutes heißen, aber kann natürlich auch was Schwieriges bedeuten, wenn er so früh kommt in einem Spiel. Wie wichtig war es, recht schnell nach der roten Karte das Tor dann auch zu machen?
Ich glaube, sehr, sehr wichtig. Man weiß, man denkt sich vielleicht als Zuschauer da, ist einfacher, wenn die eine rote Karte haben, aber es kann vielleicht mal im Kopf so einen Klick machen und dann denkt man sich, die sind ja einer weniger und dann wird es einfacher. Deswegen ist es immer wichtig, Fokus zu halten. Und die erste Halbzeit haben wir solide fertig gespielt. Zweite Halbzeit natürlich dann anders gespielt. Der Gegner auch anders gespielt und am Schluss solide gewonnen.
Es ist immer schwierig, auch mit einem Mann mehr zu spielen, weil gegen 10 Mann, die dann tief stehen, ein Tor zu schießen, ist nicht so einfach. Und das haben wir trotzdem gut gemacht. Und ja, die Konter sind natürlich auch gefährlich. Die hatten dann vor allem in der zweiten Halbzeit 1-2 schnelle Spieler da vorne drin. Da muss man natürlich hellwach sein. Das haben wir in Defensive sehr, sehr gut gemacht heute. Und ja, und das ist der Weg. Wir müssen jedes Spiel intensiv spielen und alles dafür tun, dass wir die 3 Punkte holen. Das haben wir heute gemacht.
Insgesamt, die Saison nimmt es, glaube ich, so richtig Fahrt auf. Champions League geht los am Dienstag. Wie wichtig war es auch mit diesen 3 Punkten jetzt auch in diese Saison auch so reinzukommen?
Ich glaube, sehr, sehr wichtig. Erstes Spiel war nicht einfach, natürlich. Bitter dann auch noch unentschieden gespielt. Und die Saison nimmt jetzt Fahrt auf. Wir sind natürlich bereit für alles und wollen jedes Spiel gewinnen. Und heute war noch mal ein bisschen anderer Spirit, hat sich anders angefühlt. Habe ich den anderen auch gesagt und so soll es weitergehen auf jeden Fall.
Als Fußballer träumt man von solchen Spielen, träumt man von der Champions League und wir wollen da eine sehr, sehr gute Leistung bringen. Wir wollen dort reingehen wie in den letzten Spielen auch und wenn wir das machen, wollen natürlich auch das Spiel gewinnen. Ich glaube, das ist der Fokus von allen, aber nichtsdestotrotz behalten wir einen klaren Kopf dort und werden alles dafür tun, dass wir dort 3 Punkte holen.
So, Stefan, am Ende ging ja nun wirklich jetzt dann auch schon der Blick Richtung Turin. Unser Reporter in Turin ist Danny Fritz und der müsste nach Adam Riese auch schon angekommen sein in Turin. Und dementsprechend versuchen wir den jetzt mal anzurufen. Es klingelt in Italien.
Ja, moin giorno.
Hi Danny. Wie war der Flug? Wie war der Flug?
Entspannt. Fensterplatz über den Alpen. Sonne. Herrlich.
Oh, der Empfang ist nicht ganz so gut. Wie dick sind die Mauern von deinem Hotel in Turin? Geh mal ans Fenster. Lass uns über die Profis reden. Stefan ist ja auch da. Wir haben gerade schon über das Heidenheim-Spiel gesprochen. Und dann haben die Spieler natürlich auch schon ein bisschen den Ausblick jetzt gemacht. Ja, wenn die Leute den Podcast hören, ist das Spiel ja schon heute. Juve müssen wir drüber reden, mit einem absoluten Kracherspiel am Wochenende. 4:3 gegen Inter. Also Inter geht nach 76 Minuten durch Marcus Thuram mit 2:3 in Führung. Auf der Gegenseite ist er aber noch ein Thuram, der Bruder Kefren, wenn ich das richtig ausspreche. Spricht man den Kefren aus? Ich hoffe. Ne? Der macht in der 82. das 3:3 und in der ersten Minute der Nachspielzeit dann Vasilije Acic mit dem 4:3 für Juve. Also Turin kann ich mir vorstellen. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern du das jetzt in den wenigen Minuten, in denen du in der Stadt bist, könnte ich mir denken, im Rausch der Glückshormone. Und jetzt kommt der BVB. Was fangen wir denn mit dieser Konstellation an?
Ich glaube, du hast es ja gerade schon gesagt, ne? Also Juve kommt sicherlich mit ganz, ganz breiter Brust in dieses Spiel rein. Letztes Jahr, ich weiß nicht, ob du schon gesagt hast, beide Mannschaften ja als Tabellenvierter ihrer Liga für diese Champions League qualifiziert. Und dann ist halt eben dieses Spiel da am Wochenende, was du halt gegen Inter, den Vorjahresfinalisten, einfach auch noch so drehst. Und dann steht Juve halt jetzt einfach mit einer blitzsauberen Weste in der Liga da oben. Also nicht ganz oben, weil da ist jetzt Neapel aufgrund des Torverhältnisses. Aber am Ende stehen da 3 Spiele, 3 Siege für Juventus. Und die haben sich dann auch gesagt, ja, die Borussen, die haben wir zwar auch schon in der Vorbereitung geschlagen. Also ich glaube, wir treffen hier auf ein Juventus-Turin, das sehr, sehr, sehr stark, sehr dominant und sehr befreit auftreten wird.
Ja, ein Stück weit müssen wir natürlich noch mutmaßen, weil ich habe es gerade schon gesagt, jetzt parallel ist erst noch das Abschlusstraining der Profis. Also wir wissen auch noch nicht, was heute Abend auf der Pressekonferenz gesagt wird, die ja dann schon geschehen ist, wenn ihr diesen Podcast hört. Aber was wir wissen, ist, dass Pascal Groß mit einem Magen-Darm-Infekt ausfällt. Und nach meiner Information ist es auch so, dass Aaron Anselmino jetzt gerade mittrainiert. Stefan, ich frage dich mal, jetzt hat Julian Riasen die Rolle übernommen in der Dreierkette. Wie fandst du ihn? Ich fand ihn wirklich sehr solide, sehr gut. Also er hat natürlich am Ende eine gelbe Karte gesehen, musste dann vielleicht auch mal aufpassen, wie viel Laufduell er noch gehen will. Aber so in Anführungsstrichen als Aushilfsverteidiger fand ich, war das eine äußerst solide Leistung.
Ja, absolut. Ich meine, hat ja auch das 1:0 vorbereitet mit seiner Flanke da aus dem rechten Halbfeld. Also eine mehr als solide Leistung, würde ich sagen. Ich glaube, bei den Rundnachrichten hat er auch die beste Note bekommen.
Okay.
Oder eine der besten Noten, definitiv. Fand ich auch, weil du es gerade angesprochen hast mit der gelben Karte. Ich glaube, das war auch der Grund, weshalb er raus musste, weil dieses wieder 10 gegen 10 irgendwie schaffen, um dann vielleicht nochmal so einen Turning Point ins Spiel zu kriegen. Da wären ihm vielleicht der ein oder andere nochmal davongelaufen. Deswegen musste er dann wahrscheinlich auch raus. Aber ich fand das mehr als in Ordnung.
Ja. Danny, weil das wird natürlich auch eine der spannenden Fragen sein, ne? Also wie jetzt sich diese Elf für Turin aufstellt. Also wir wissen, wie gesagt, einige Dinge können wir jetzt, Stand jetzt, nur mutmaßen. Aber es gibt jetzt nicht so wahnsinnig viele Gründe, an dieser Elf von Heidenheim so viel rumzudoktern, oder? Was würdest du sagen?
Nee, da würde ich d'accord gehen. Ich glaube nicht, dass du jetzt auch aus einem wichtigen Champions-League-Auftakt, die mir auch anfängt, Experimente zu machen. Da ist dann auch die Frage, was machst du mit Julian Brandt, der jetzt auch wieder dabei sein wird. Also ich glaube schon, und so schätzt sich auch Niko Kovac ein, dass er da erstmal auf eine Elf vertraut. Auch wie wir jetzt besprochen haben, wenn die zweite Halbzeit jetzt nicht gerade überzeugend war. Aber ich glaube trotzdem, dass wir zum Großteil die Elf sehen werden, die auch in Heidenheim da bei Anpfiff auf dem Platz stand.
Ja, eine Sache, auch weil Stefan gerade hier ist, die müssten wir unbedingt besprechen. Und zwar, wir bringen euch am Dienstag zum ersten Mal unsere Watchparty bei YouTube und bei Twitch. Ja, Stefan, du wirst das moderieren mit der neuen Kollegin Lynn und mit Jenske Steenweik von den Frauen Außenverteidigerin, neu vom SV Meppen, habe ich gelernt, von einem gut informierten Kollegen. Es gab eine E-Mail wir haben euch ja gesagt, ihr könnt an podcast@bvb.de schreiben, unter anderem von André, der hat sich gewünscht, hey, zeig doch mal mehr von den Frauen aus dem Fußball, da sind so viele gute Charakterköpfe dabei, die machen da so eine tolle Arbeit, die spielen wieder so eine gute Saison. André, dein Wunsch ist uns Befehl, Jenske ist dann direkt an eurer Seite. Stefan, was glaubst du, wie wird das? Also ist ja jetzt nicht unsere allererste Watchparty, weil wir wollen das jetzt zu jedem Champions-League-Spiel bringen. Ihr seid eine halbe Stunde vorher, sollten wir sagen, schon on air. Was können unsere Zuschauer dann bei YouTube und bei Twitch ungefähr erwarten?
Ja, also es ist ja gerade so ein bisschen in Mode, dass man Watchpartys macht. Also man sieht das ja bei vielen anderen Vereinen auch, bei der Sportschau, was weiß ich, andere Medien, die das ja auch machen. Ja, wir sind da zu dritt morgen und gucken das Spiel und sprechen vorab natürlich so ein bisschen über das Spiel, vielleicht auch mit Danny, der ja vor Ort ist. Und ja, versuchen euch da ein bisschen einzustimmen auf die Partie. Nicht vergleichbar mit dem, was wir sonst gemacht haben, mit der Warm-Up-Show, die ja schon auch einen, ja, ich sag mal, journalistischen Ansatz hatte. Das ist es nicht. Also es ist schon so ein bisschen dieses neue, moderne, dieses Twitchen. Wir reagieren auf etwas, ihr seht nur uns. Also wir zeigen euch das Spiel auch nicht. Ihr seht uns, wie wir das Spiel gucken, wie wir drüber reden. Hin und wieder versuche ich vielleicht auch mal so ein bisschen Netradio einfließen zu lassen.
Ab und zu wird der Reporter durchbrechen.
Ab und zu wird der Reporter auch mal durchbrechen, genau. Wir haben uns, glaube ich, ein schönes Grafikpaket überlegt. Und weil du vorhin über die Handwerker gesprochen hast, die da sind, die sind genau aus diesem Grund da, weil die bauen auch das Studio für morgen Abend dann auch. Genau, und ja, wir sind sehr gespannt, freuen uns, was Neues und ja.
Genau, und wie ihr das bei Twitch kennt und ihr könnt euch sehr, sehr, sehr viel und ihr sollt euch auch beteiligen an dieser Sendung. Also haut fleißig was raus im Chat. Ich kann mir vorstellen, Stefan hat schon eine lange Liste an Fragen. Ich meine, eine halbe Stunde vorm Spiel. Danny hat sich bestimmt auch schon ein paar Sachen überlegt. Danny, kannst du schon irgendeinen Teaser geben, wo du dich im Stadion rumtreiben willst? Willst du irgendwelche Behind-the-Scenes-Einblicke liefern? Was schwebt dir da so vor?
Ja, da müssen wir mal gucken, ob wir welche neuen Wege die auch da bestreiten können. Ne? Also klar, ist natürlich ein Ziel, mal so ein bisschen dieses Kabinenleben zu zeigen, wie sieht die Kabine im Stadion von Juventus Turin aus, der Weg zum Stadion. Aber natürlich werde ich mich auch mal bei der Busankunft versuchen, zumindest vielleicht gehe ich da noch exklusiv. Auch das ist ja so gerade so ein bisschen Mode in der TV-Berichterstattung, dieses Interview bei Busankunft. Vielleicht kann ich ja auch da den einen oder anderen noch abgreifen. Und auch das wollte ich noch sagen, finde ich eine sehr schöne Geste. Ich weiß nicht, ob ihr es schon thematisiert habt. Emre Can und Nico Schlotterbeck kommen ja auch mit. Sind natürlich noch nicht für den Kader, aber auch das ein schönes Zeichen, dass man hier Geschlossenheit zeigt, dass die beiden auch die Mannschaft unterstützen. Und wenn die jetzt nichts Besseres zu tun haben, vielleicht kriege ich ja auch da nochmal eine frische Stimme. Also auch da werden wir versuchen, mit ein paar Schalten in das Stadion euch so ein bisschen näher an das Spielgeschehen heranzubringen, in dem, was Stefan ja sagte, in dem, was wir dürfen. Das Spiel, das dürfen wir nicht zeigen, aber hier und da mal eine kleine Schalte, vielleicht auch zu Nobby und mir, wir machen das Netradio, mal gucken, was wir da so für euch zaubern.
Genau, wir haben auch ein schönes Grafikpaket vorbereitet, das heißt, ihr kriegt auch immer live alle Zwischenstände von den anderen Spielen, ein bisschen Statistik zu diesem Spiel. Also wer von euch schon mal eine Watchparty gesehen hat, ihr wisst, worum es geht. Und weil wir Danny jetzt gerade dran haben, normalerweise würden wir jetzt nicht direkt zu den Fußballfrauen gehen, aber wir haben ja quasi unseren Experten hier direkt am Telefon. Deshalb, Danny, lass uns schnell noch reden, sofort über das 6:1 in Recklinghausen vom Wochenende. Ich habe nur gesehen, 5:0 zur Halbzeit. Dana macht einen Hattrick in wie vielen Minuten? 4, 5?
Ja, wir sagen 3+1.
3+1 Minuten. Ja, überragend. Dann auch sehr schön, wenn ihr euch das angucken wollt. Ich glaube, es ist auf dem Frauenkanal bei Instagram das Freistoßtor von Hedda. Sehr schön getroffen. Guckt die Torfrau auch nur hinterher. Was sagst du zum Spiel? Also zumindest die erste Halbzeit muss ja überragend gewesen sein.
Ja, absolut. Also die erste Halbzeit war im Prinzip so ein Spiegelbild der Heimspiele gegen Leverkusen und Mönchengladbach. Ein absolut dominantes Team von Borussia Dortmund. Recklinghausen hat sich eigentlich nur in die eigene Hälfte zurückgezogen, war da mehr oder weniger von Anpfiff weg an auf Schadensbegrenzung aus. Die Mädels haben es gut gemacht, sind immer wieder auch gerade über die Außen gekommen, haben das Spiel breit gemacht. Gerade Ann-Sophie Vogel, die hatte einen Tag voll Geburtstag, hat aber sehr, sehr viel Dampf über die linke Seite gebracht. Und kleiner Unterschied, man war dann halt auch gerade in der ersten Halbzeit sehr effektiv beim Ausnutzen der Torchancen. Und so stand dann zur Pause 5:0, auch hoch verdient. In der Halbzeit, so ehrlich müssen wir sein, war dann so ein bisschen vielleicht Schwester Leichtfuß auch mit dabei, mit so einem 5:0 im Rücken. Ich glaube, es hat dem Trainerteam auch nicht ganz so gefallen, dass er doch vielleicht so mehr als einen Gang zurückgeschaltet hat, so ein bisschen in den Verwaltungsmodus verfallen ist, ein leichter Sommerkick im Spätsommer da in Oer-Erkenschwick. Man hat dann zwar noch das 6:0 gemacht in der 82. aber auch erst durch Dana. Ja, und dann, ich glaube, dieses 1:6 in der Nachspielzeit war absolut unnötig. vielleicht aber auch nochmal ein Zeichen, ja, auch wenn man eine Halbzeit komplett dominiert und man wird wahrscheinlich noch mehrere dieser Halbzeiten haben in Zukunft, auch im zweiten Durchgang auf dem Gaspedal zu bleiben.
So, wir merken schon, Dennis Verbindung nach Turin geht so langsam der Saft aus. Deshalb kommen wir jetzt auch zum, ja, wir kommen jetzt auch zum Ende mit vielleicht noch den ein oder anderen Zahlen. Also in der Tabelle weiter 3 Punkte hinter der U21 vom 1. FC Köln auf Platz 2. Nächstes Spiel ist wieder auswärts, Sonntag bei Deutz 05 in Köln. Und danach gibt es so ein Pokalspiel gegen Bayern München, 29.09.18:30 Uhr. Das wird sicher dann auch ein Highlight. So, Danny, jetzt heute Abend werdet ihr wahrscheinlich euch noch die PK anschauen von Borussia Dortmund. Und dann ist nur noch die Frage, gibt es Pizza, Pasta oder Risotto?
Ich glaube, ich bin dann tendenziell heute Abend Team Pasta. Wenn man überwählen darf. Meistens kriegt man ja was vorgesetzt. Aber falls ich wählen darf, bin ich Team Pasta.
Danny, vielen Dank, dass du dich gemeldet hast, dass du die Zeit genommen hast. Und wie wir hier im Kollegenkreis immer so gerne sagen, verkackt es nicht, ne?
Danke, ich versuche es. Ich
gehe
weiter.
Ciao, Danny. Tschüss. Arrivederci, ne?
Ciao, ciao. Ja, ja.
So, wir kommen jetzt zur U23. Die Frauen haben wir ja sozusagen jetzt eben vorgezogen. Und da ist das Thema, ja, Daniel Rios, ne, vom Co-Trainer zum Cheftrainer befördert worden. Jetzt, wo Mike Thulberg nach, ich meine, 6 Jahren nicht mehr beim BVB ist. Ich habe bei den Ruhrnachrichten gelesen, die Überschrift: Rios-Debüt bei U23 misslingt.
Insgesamt zu wenig von der Dortmunder Mannschaft, schreibt Reviersport.
Genau, und der Kicker schreibt: übler Patzer beim Rios-Debüt. BVB-Nachwuchs verliert in Oberhausen. Ja, ich würde sagen, was ich mitbekommen habe beim Live-Kommentator des Spiels, sehr zusammengefasst: eine torreiche und chancenarme erste Halbzeit, gefolgt von einer chancenreichen und torarmen zweiten Halbzeit. Ich glaube, das passt ganz gut. Du hast die Highlights ja auch schon gesehen. Was sagst du?
Ja, das erste Gegentor ist natürlich sehr bitter.
Ja.
Das legen sie sich quasi selber so ein bisschen rein. Dann kommen sie schnell zurück, aber kriegen dann postwendend wieder das zweite Gegentor. Und ja, das hat ihnen, glaube ich, so ein bisschen das Genick gebrochen.
Ja, genau, würde ich auch sagen. Also es ist ein bisschen ärgerlich so in dieser Saison, dass sich so diese, wie nennt man es so schön, individuellen Fehler in der Abwehr, die ziehen sich ein kleines bisschen durch. Aber ich habe doch das Gefühl, das meinte Daniel Rios auch, gute Trainingswoche gehabt, ein guter Team-Spirit, und das ist bei der Mannschaft ja wichtig. Und ja, ich bin gespannt, wo die am Ende der Saison landen. Jetzt sind sie nach 7 Spielen in der Tabelle auf Platz 11 mit 8 Punkten. Nächstes Spiel ist übrigens schon am Dienstag, also wenn ihr das hört, sehr wahrscheinlich am heutigen Dienstag um 19.30 Uhr gegen den Tabellenzweiten Gütersloh im Stadion Rote Erde. Also wer jetzt bei der Champions League die erste Halbzeit verpassen will, kann sich dieses Spiel geben und ist dann passend zur zweiten Halbzeit wieder zu Hause. Auch eine Option.
Jo, wir machen weiter mit unserer U19 und die macht uns ja weiter große Freude. Auch da ein paar Schlagzeilen. Die Ruhrnachrichten, bisschen nüchtern sachlich. U19 setzt Serie fort.
Und der Reviersport schreibt: perfekte Bilanz ausgebaut. Ja, ich denke, wenn ihr den BVB-Podcast mit Paul Schaffrer, ne, dem Leiter vom NLZ, dem Nachwuchsleistungszentrum, und Thomas Broich, dem sportlichen Leiter NLZ, vom Donnerstag gehört habt oder bei YouTube gesehen habt, ne, dann wisst ihr, ja, mit was für einer jungen Truppe wir nicht nur in der A-Junioren-Nachwuchsliga am Start sind. Trotzdem, und das muss man echt sagen, ist der BVB mit seiner U19 weiter ungeschlagener Tabellenführer. Ich finde, eine großartige Leistung, ne? Kann man anders nicht sagen. 4:1 jetzt gegen Wiesbaden gewonnen. Jeweils ein Doppelpack von Samuele Inácio und Niklas König.
Kann keiner so schön aussprechen
wie Inácio, ja. Und also was ganz ehrlich auch bemerkenswert ist, die U19 hatte ja im Vorfeld auch durch die Länderspielpause jetzt nicht so eine ideale Vorbereitung, ne? Kennt man ja auch von den Profis. Und dazu kommen jetzt gerade aktuell auch wirklich einige verletzte Spiele. Also so ein 4:1, das ist, ja, sehr, sehr, sehr wertvoll. Und jetzt geht es ja auch direkt weiter, ne, mit der Youth League.
Absolut. Und ich habe die Highlights auch gesehen von diesem Heimsieg. Und da waren auch ein paar schöne Tore dabei. Und ich meine eins, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, welches, ob es das 3:1 war oder das 2:1. Aber darüber habt ihr bestimmt auch gesprochen in eurem Podcast, dass, oder die Spielform Strike.
Ah, von hinten durch.
Genau.
Ja, haben wir.
Und das ist da einmal zu sehen.
Also quasi aus der eigenen Abwehr übers Mittelfeld bis hin zum Torabschluss und genau, dann zum Tor. Ja, genau. Das ist das, wo der BVB, also falls ihr den Podcast noch nicht gehört habt, wirklich kann ich ihn sehr empfehlen. Er ist 1 Stunde 40 lang, ist ein ordentlicher Brocken, aber da kriegt ihr wirklich mal hintergründig ausformuliert Insights, was Borussia Dortmund gerade macht. Wir sind in der Regel die körperlich unterlegene Mannschaft, weil wir mit sehr jungen Spielern in diese Saison gehen, um sie wirklich zu fordern, um wirklich zu gucken, okay, was können sie und wie kriegen wir es hin, dass sie immer bei 100% spielen müssen, dass sie gewinnen. Und das natürlich mit dem Risiko behaftet, dass sie auch mal überfordert werden, aber im Moment nicht. Aber ne, Thema Überforderung, spannend wird natürlich, jetzt kommt Youth League, jetzt kommt Juventus Turin, ja, am Dienstag, also wahrscheinlich schon heute um 14 Uhr. Ja, das ist der Grund auch, warum wir heute niemanden aus der Mannschaft in diesen Podcast holen. Denn eigentlich muss man ganz klar sagen, Stefan, gäbe es jetzt wirklich einen Grund dafür. Es läuft gerade toll, der neue Trainer Felix Hirschnagel, auch ein ganz spannender Typ. Aber wir wollten jetzt einfach mal, dass sie sich ungestört auf dieses Spiel vorbereiten können. Ihr könnt das Spiel übrigens live ab 14 Uhr bei The Zone sehen. Möchtest du noch einen Hinweis zu unserer Doku machen?
Ja, wer sie nicht eh schon kennt, letztes Jahr haben wir das ja schon gemacht, der Kollege Martin Ammeling, genau, begleitet auch in dieser Saison wieder unsere 19 während der Youth League und ist auch da schon mit den Jungs rübergeflogen nach Turin und macht da wieder ein paar schöne Doku-Folgen, stellt euch da die Mannschaft auch so ein bisschen vor, das ist der Ansatz und ich glaube, das war letztes Jahr schon eine coole Nummer und wird es in dieser Saison auch wieder.
Genau, ihr habt das echt gefeiert letzte Saison und wir können euch sogar schon versprechen, ich hoffe, ich lehne mich nicht so weit aus dem Fenster, es wird noch mehr Behind-the-Scenes geben als in der letzten Saison. Ja, ähnlich stark unterwegs ist unsere U17. Die Highlights hast du auch schon gesehen, Stefan, für unser Format, das schwarz-gelbe Wochenende. Könnt ihr dann, wenn Stefan alles fertig gehackt hat, dann gleich bei YouTube sehen. Nein, aber die U17, 3 Spiele, 3 Siege in der B-Junioren-Nachwuchsliga. Zuletzt dann jetzt ein 4:0 Auswärtssieg bei Preußen Münster. 8:0 Tore und neuer Tabellenführer. Und das, wie gesagt, nochmal unter dieser Prämisse, die ich gerade genannt habe. Also das Kräfteverhältnis war so, Preußen körperlich überlegen, der BVB aber mit den besseren Ideen mit und auch gegen den Ball. Und Trainer Marco Lehmann hat es ja ein hartes Stück Arbeit genannt. 2 Tore fallen dann auch erst in der Nachspielzeit. Ja, und auch da wieder, ne? Also der bislang beste Torschütze unserer U17, Johann Jentsch, fehlt. Ne? Dazu kommt dann eben, dass andere die Tore machen müssen. Ist passiert durch Johannes Christos Kostoglu, Hamzat Mohamadou, Nazari Rutsey und Niklas Julius Goldberg. Das die 4 Torschützen für den BVB, der am Sonntag im Spitzenspiel in Dortmund um 11 Uhr die U17 des Tabellendritten Viktoria Köln empfängt. So, und wir wechseln damit die Sportart zum Handball.
Vom Fuß in die Hand, sozusagen.
Ja.
Da bin ich ja ein absoluter Experte, direkt mal vorweggeschickt. Nicht.
Ja, aber es ist, sie tun mir ein bisschen leid, die Handballerin. Ich war ja beim Champions League Heimspiel vor einer Woche und habe mit Rückraumspielerin Alicia Langer gesprochen, habt ihr mit Sicherheit hier auch im Podcast gehört und die meinte da schon, boah, also ne, der BVB ist ja durch eine Wildcard in die Champions League. Dass die Gruppe auch nicht ohne ist. Und ja, der französische Meister Metz war dann auch zu stark. 29:38 am Ende das Ergebnis aus BVB-Sicht. Alina Greisels, für sie war es eine Rückkehr. Sie kam ja aus Metz zurück zum BVB. Die Borussia wie schon gegen Gyuri im ersten Gruppenspiel vom Start weg. Ja, richtig selbstbewusst, mutig und sogar mit einer 2-Tore-Führung. Nach 7 Minuten führt der BVB sogar mit 3 Toren. Aber im Handball, das weißt sogar du, Stefan, da kann es schnell gehen. Ne?
Habe ich gesehen.
Ja, genau. Nach 13 Minuten führten dann nämlich die Gastgeber erstmals mit 9:8. Mit 19:15 ging es dann in die Pause. Sarah Wachter im BVB-Tor macht ein super Spiel, aber auch sie konnte dann am Ende nicht verhindern, dass der BVB auch das 2. Gruppenspiel in der Champions League verliert. Jetzt sind erstmal 7 Spielerinnen aus dem Kader bei ihren Nationalmannschaften. Interessant, weil zweimal spielt Deutschland gegen die Niederlande in Testspielen auf die WM hin. Die wird ja in genau diesen beiden Ländern im Winter stattfinden. Und ja, Natürlich stellt der BVB sowohl für die eine als auch für die andere Mannschaft Spielerinnen ab. Also da treffen schwarz-gelbe Spielerinnen aufeinander. Und danach geht es dann im DAB-Pokal weiter. 24.09. kommt der BSV Sachsen-Zwickau nach Dortmund. Und am 28.09. ist dann wieder Champions League in der Helmut-Körnig-Halle gegen den DVSC Scheffler aus Ungarn. Und dann hoffen wir mal, dass im dritten Spiel mit dem ersten Sieg klappt.
Daumen sind gedrückt.
Daumen sind definitiv gedrückt. Und jetzt fehlt noch eine Sportart, Stefan.
Richtig, Tischtennis. Die Tischtennis-Bundesliga war auch am Start am Wochenende. Der BVB, ja, bei einem absoluten Top-Team Gast gewesen.
Saarbrücken. Im Fußball jetzt nicht ganz die Größe wie im Tischtennis, musste ich dazu lernen.
Aber irgendwie kriegen sie es nicht hin, aufzusteigen in die zweite Liga. Waren ja letztes Jahr, glaube ich, in der Relegation.
Ja, genau.
Und dann an Eintracht Braunschweig gescheitert. Aber eben Tischtennis, da sind die eine absolute Nummer eins. Und entsprechend war unser BVB dann auch chancenlos in Saarbrücken.
Ja, leider ein klares 0-3, weil auch unsere beiden Spitzenspieler unsere schwarz-gelben Spitzenspieler fehlten, nämlich Anders Lindt und Christian Karlsson. Lindt, der war zeitgleich bei einem internationalen Turnier am Start. Ja, und dann mussten eben Cedric Nünting, Alberto Mino und Adam Schudi ran. Ja, und wenn Saarbrücken halt mit einem Olympiasieger und einem Top-10-Spieler der Welt antritt, dann wird es halt schwer.
Auch krass, finde ich eigentlich, ne? Dass da
total
so Granaten dann auch
stehen. In der Bundesliga. Wir haben darüber geredet, wir hatten ja die Abteilungsleiterin hier bei uns, Ursula Reitemeier. In der Bundesliga hast du teilweise unfassbar gutes Tischtennis, was dir geboten wird. Auch beim BVB, da möchte ich hier ganz klar sagen, es lohnt sich auch immer, unsere Spiele in Dortmund zu besuchen. Das nächste Spiel ist allerdings im Pokal wieder auswärts, wieder in Saarbrücken. Und wir hoffen einfach mal, dass der BVB dann auch mit Anders Lindt und Christian Karlsson antreten kann, also in Top-Besetzung. Und vielleicht gibt es dann ja ein Pokalwunder in Saarbrücken. So, zum Schluss noch der Hinweis, ihr habt das einmal zwischendrin gehört, podcast@bvb.de ist die E-Mail-Adresse. Wenn ihr Fragen, Wünsche, Anmerkungen habt, Kritik, was auch immer, schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast@bvb.de. Vielleicht nochmal der Hinweis auf die Folge mit Thomas Broich und Paul Schaffran, die wirklich, finde ich, sehr, sehr hörenswert ist. Ihr habt bei YouTube auch drunter gepostet, wie sehr ihr das feiert. Also vielen, vielen Dank dafür. Wir versuchen euch in Zukunft wieder ähnliche Sachen zu liefern. Und wie ihr es von uns gewohnt seid, jeden zweiten Donnerstag kommt unser Sonderformat Flutlicht und Flipcharts raus, in dem wir Mitarbeitende vom BVB vorstellen. Und ich kann jetzt schon verraten, am Donnerstag kommt eine, ich würde sagen, intern der Top 3 beliebtesten Mitarbeiterin von Borussia Dortmund ans Mikro. Hast du schon eine Ahnung, wer es sein könnte?
Habe ich eine Ahnung, wer es sein könnte? Ja.
Welchen Beruf würdest du tippen?
Sie empfängt Leute.
Das ist völlig richtig. Stark, stark, genau.
In Brakel.
Manchmal in Brakel und manchmal in der B1. Ja. Das wird sie verraten. Sehr schön. Das war ein guter Teaser. Hast gut mitgemacht, Stefan. Ja. Schön, dass du die Zeit genommen hast.
Sehr gerne.
Jetzt musst du direkt wieder in den Videoschnitt. Und ja, dann Daumen drücken heute in der Champions League und allen anderen BVB-Mannschaften natürlich auch noch. Und wie gesagt, freut euch auch auf die Folge am Donnerstag. Danke
fürs Zuhören. Und wir sehen uns morgen 20.30 Uhr.
Oh ja.
Watch oder Party. Dienstag 20.30 Uhr, genau. Wann auch immer ihr das hört. Watch Party, YouTube, Twitch, wann auch immer, wo auch immer.
Genau.
Kommt da gerne rein.
Nebenan wird noch das Studio zusammengezimmert. Also ich bin selber auch gespannt, wie das dann optisch aussehen wird. Du mit den zwei Damen.
Ha, ich auch.
Dankeschön, ciao.
Ciao.
Das war's schon wieder. Lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung für den Algorithmus da und kommentiert die Folge. Danke und bis bald.